Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Tag am Saumarkt, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum zweiten Abend unserer Tangentenveranstaltung zur Person von Kaiser Augustus und seiner Zeit. Während der gestrige Abend ganz der Literatur des augustäischen Zeitalters gewidmet war, Karl-Heinz Töchtere bot ein sehr anschauliches Bild der Dichter Roms zur Zeitenwende. Michael Köhlmeier präsentierte uns den wunderbaren Text Metamorphosen von Ovid. Werfen wir heute mit Werner Dahlheim einen Blick auf die politische und kulturelle Welt des beginnenden Prinzipats, beschäftigen uns mit Stefan Zink, mit dem archäologischen Erbe des Augustus und stellen gemeinsam mit Karl Wilhelm Weber die Frage nach dem kulturellen Erbe Roms für Europa. Lassen Sie mich beginnen mit dem ganz und gar prosaischen Beginn des goldenen augustäischen Zeitalters. Ich zitiere: Bei ihrer Zusammenkunft fertigten die drei Männer, die Rede ist von Octavian, Marcus Antonius und Lepidus, ein Verzeichnis von den zum Tod bestimmten Mitbürgern an. Vorerst wurden die Mächtigeren, denen sie misstrauten, darin verzeichnet, später die persönlichen Feinde eines jeden. Sogar die eigenen Verwandten und Freunde opferten sie einander gegenseitig auf. Wieder andere wurden wegen Feindschaft gegen Freunde oder wegen besonderem Reichtum in die Liste aufgenommen, denn sie brauchten viel Geld für den Krieg. Ja, einige wurden allein wegen eines schönen Landgutes oder Hauses geächtet. 300 Senatoren und 2000 Ritter wurden zum Tod verurteilt, ihre Vermögen wurden eingezogen. Unter ihnen waren sogar Brüder und Onkel der Triumviren. Es kam zu regelrechten Menschenjagden auf dem Land und in der Stadt. Die Köpfe der Ermordeten wurden abgeschnitten, um sie vorzeigen zu können und den Lohn zu erhalten. Die Verfolgten versteckten sich in Brunnen, Räucherkammern unter dem Dach oder saßen stillschweigend dicht unter den Dachziegeln, denn sie fürchteten sich vor ihren Weibern und Söhnen, vor ihren Freigelassenen und Sklaven, vor ihren Schuldnern oder Nachbarn ihrer Landgüter. Hausgenossen wurden zu Feinden ihrer Herren und die Aussicht auf eine Belohnung brachte das Mitleid zum Schweigen. Die Häuser der Ermordeten aber wurden geplündert. Manche Verfolgte wehrten sich gegen die Mörder, ehe sie fielen, andere hungerten sich zu Tode, erhängten sich, stürzten sich von den Dächern herab oder sprangen ins Feuer. Soweit der griechisch-römische Historiker Appian in seinem vierten Buch über den römischen Bürgerkrieg. Ein Bürgerkrieg, in dem Octavian, der spätere Augustus der Erhabene, einer der blutigsten und skrupellosesten Warlords war. Wie aber wird aus einem Politgangster ein Friedensfürst, ein Mehrer des Reiches, ein Freund der Künste, ein Garant von Stabilität und Sicherheit für ein Riesenreich, dessen imposante Kultur vorbildhaft wird für das spätere Europa? Dieser Frage und anderen nachgehen wird Professor Dahlheim in seinem Vortrag Augustus und seine Zeit. Werner Dahlheim ist emeritierter Professor für alte Geschichte an der Technischen Universität Berlin. Er ist unter anderem Verfasser von Biografien über Julius Caesar, Augustus. Die Gesamtdarstellung, die griechisch-römische Antike, zählt bis heute zu den besten Einführungen zu diesem Thema. Jüngst ist sein Buch Die Welt zur Zeit Jesu erschienen. Wir setzen fort mit dem Vortrag von Stefan Zink, Romulus, Augustus und die Ruinen auf dem Palatin in Rom, antike und moderne Vorstellungswelten. Stefan Zink studierte klassische Archäologie und antike Bauforschung in Wien, Berlin, Paris und Philadelphia und promovierte im Jahr 2011 an der University of Pennsylvania. Stefan Zink beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den augustäischen Bauten auf dem Palatin in Rom. Danach, im Anschluss, machen wir eine Pause und den Abend beschließen wird der Vortrag von Karl Wilhelm Weber mit dem Titel Rom sei Dank. Er vertritt überzeugend die These, dass Rom nicht Geschichte, sondern Gegenwart sei, dass unzählige Phänomene unserer Kultur eine Errungenschaft Roms sind, auch wenn uns das gar nicht bewusst ist. Karl Wilhelm Weber leitete bis zum Jahre 2010 das Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium in Wuppertal und ist Professor für Alte Geschichte an der Universität dort, sowie Lehrbeauftragter für Didaktik der alten Sprachen an der Ruhr-Universität Bochum. Er hat zahlreiche Bücher zur römischen Alltagsgeschichte verfasst, die zu den meistgelesenen Werken zu dieser Thematik zählen. Ich wähle aus: Rom sei Dank, warum wir alle Caesars Erben sind, Alltag im alten Rom, ein Lexikon, und schließlich erschienen in der anderen Bibliothek Romdeutsch, warum wir Lateinisch reden, ohne es zu wissen. Zum Abschluss des Abends bitten wir alle Referenten auf die Bühne und sie haben Gelegenheit, ihrerseits Fragen zu stellen. Und nun in Latein, in medias res oder ad fontes. Ich danke Ihnen.
Beschäftigt uns eine Frage. Wer war der Mann, der sich selbst Augustus der Erhabene nannte? Und wie war die Welt, die er verändert hat? Denn verändert hat er sie. Europa hat sich immer an diesen Mann erinnert und sich immer dabei die Frage vorgestellt: Was ist er eigentlich? Blutsäufer? Wir haben den Auszug aus Appian gerade gehört. Oder Friedensbringer, wie er sich selber gerne nannte. Und auf der Ara Pacis in Rom feiern ließ. Viele waren mit ihm unzufrieden. Viele sahen in ihm nur den mörderischen Triebtäter. Im Grunde hat er alle Epitheta gesammelt, die negativ über sein Haupt auszuschütten waren. Das fängt mit Machiavelli an. Machiavelli betonte, dieser Mann habe die Freiheit der Republik zerstört und ihre Sitten dazu und damit durch die Zerstörung der Sitten die Republik dem Verfall preisgegeben. Denn schöpferische Tugend, so begründet er, kann nur in einem freien Land leben und nicht in einem von Militärs unterdrückten. Drei Jahrhunderte später notierte der preußische König Friedrich II., im Grunde seien es doch nur die Dichter der augusteischen Zeit, die der Erinnerung wert seien, und allein ihnen schulde doch auch dieser Augustus seinen Ruhm. Wörtlich: Das augusteische Zeitalter ist bekannter durch einen Cicero, Ovid, Horaz und Vergil als durch die Ächtungslisten eines grausamen Tyrannen, der schließlich doch ein Gutteil seines Nachrufs der Leier des Horaz verdankt. Gar nicht so leicht, dem zu widersprechen. Die Aufklärer des 18. Jahrhunderts hatten ohnehin wenig mit ihm im Sinn. Voltaire nannte ihn einen Straßenräuber. Er ist, schrieb er, sicher mehr als ein Räuber. Er hat die Welt vom Euphrat bis zum Ende Spaniens verwüstet. Er ist ein gewissenloser, ein schlauer, blutrünstiger, bei Verbrechen seelenruhiger Mann gewesen, der in einem wohlgeordneten Staat schon beim ersten seiner Verbrechen gehängt worden wäre. Montesquieu stieß ins Säbelhorn, sprach von der Sklaverei. Der Engländer Edward Gibbon hörte die Ketten klirren, die Rom sah, aber gegen die es wehrlos war. Und sie alle waren sich sicher, mit Augustus hüllte sich die Macht in das gestohlene Gewand der Freiheit und tat so, als hätte man die Welt gerettet, die man in Wirklichkeit zerstört hat. Auffallenderweise und ganz anders tönte es in den Kreisen schon der frühen Christen. Sie waren davon überzeugt, dass Augustus ein Werkzeug Gottes gewesen sei. Anders, Gott habe doch im Grunde, so führten sie aus, zwei Entscheidungen getroffen. Die eine Entscheidung führte seinen Sohn auf die Erde und ans Kreuz, und die zweite Entscheidung macht Augustus zum Herrscher der Welt, um auf diese Weise die Verbreitung der Lehre vom Auferstandenen überhaupt zu ermöglichen. Man kann fast sagen, die frühen Christen haben Augustus zu einem der ihren gemacht oder zumindest zu einem Werkzeug Gottes in ihrem Sinne. Das Mittelalter, geprägt durch die christlichen Könige, hat sich gerne daran aufgehangen, und noch Otto von Freising lobte seinen Kaiser als Friedensbringer und Vater des Vaterlandes, vergleichbar dem Römer Augustus. Kurz, wenn man das Ganze überblickt, über 2000 Jahre, so steht immer auf der einen Seite der Bürgerkriegsgeneral, der Gewalttäter, der seine Pläne mit tödlicher Durchtriebenheit durchgesetzt hat und die Republik begraben hatte. Und ihm gegenüber steht in derselben Person der Monarch, der der Welt den Frieden brachte und die Bürgerkriege beendete. Wie soll man einem solchen Mann gerecht werden? Wie soll man beides gegeneinander wägen? Um das zu tun, werfen wir einen Blick in die Zeit. Fragen uns aber, haben die Zeitgenossen und die Nachwelt diesen Mann eigentlich gepriesen? Die Dichter, wie wir gehört haben, taten es. Die anderen? Nein. Und dazu spielt jetzt ein drittes eine wichtige Rolle, was man gar nicht verleugnen kann. Cäsar flogen und fliegen bis heute die Herzen der Menschen zu. Ein nobler Mann, großartige Gestalt, wunderbarer Liebhaber mit der ägyptischen Königin Kleopatra. Aber Augustus, 1782, schrieb Wieland, dessen Charakter zweideutiger, rätselhafter und schwer unter einem Begriff zu fassen ist. Sicher richtig. Das Herz wärmt dieser Mann bis heute ohnehin niemandem. Viele amüsieren sich bis heute über den Mann, der gerne lange Unterhosen trug, auch im Sommer. Wenige fühlten mit dem Liebhaber ohne dem Charme eines Don Juan. Jeder belächelte den Abergläubischen, der sich beim Ausbruch eines Gewitters immer unter ein Seehundsfell zu verkriechen pflegte. Kurz, nichts im Leben dieses Mannes spiegelt den Glanz des großen Cäsar. Alles aber das Grau eines scheinbar mittelmäßigen, machthungrigen Strebers. Nun aber zu der Welt. Im Grunde beginnt die Geschichte des Augustus am 10.11. Januar des Jahres 49. In dieser Nacht überschritten die Legionen Cäsars den Rubikon und fielen in Italien ein. Und dies war der erste Tag eines Bürgerkrieges, der 5 Jahre dauerte und die ganze Welt, sprich alle römischen Provinzen, mit sich riss. Und alle Provinzen in Not und Elend stürzte. Der Grund dieses Bürgerkrieges, vergleichsweise einfach zu verstehen: Der Mann, der Gallien für die Republik erobert hatte, verlangte Anerkennung und Lohn. Er wollte das Konsulat, er wollte seine Truppen versorgt sehen und er wollte ein neues Kommando, wenn sein Konsulat nach einem Jahr abgelaufen war. Der Senat lehnte diese Forderungen ab. Und er tat es aus gutem Grund, denn er wusste, wenn dieser Mann als Konsul sich ein neues Kommando im großen Krieg im Osten verschafft und siegreich aus diesem Krieg zurückkehrt, dann ist er Alleinherrscher, dann ist er König, dann ist er Monarch für immer. Also wehrten sie sich. Und sie erschlugen ihn am Ende des Bürgerkrieges an den Iden des März des Jahres 44. Manchem seiner Mörder mag, da es Jahre später in Erinnerung gekommen sein, was Cäsar einige Wochen vor seinem Tod gesagt hatte, als man ihn warnte vor Attentätern und Übeltätern. Ich bin so sicher wie sonst niemand in Rom, sagte er. Denn jeder weiß doch, wenn ich falle, wird die Welt in furchtbare Bürgerkriege gestürzt werden, die mit dem, den ich geführt habe, gar nicht mehr zu vergleichen sein werden. Diese Drohung ging in Erfüllung. 15 Jahre, nicht mehr 5, dauerten die Kämpfe, die seine erbitterten Nachfolger gegeneinander führten, und in ihnen verbrannte nun alles zur Asche, was von der alten Ordnung noch übrig geblieben war. Cicero hatte es kommen sehen, als er formulierte, was die wollen, die die Macht in Händen halten, wird geschehen. Und die Macht wird immer bei den Waffen sein. Niemand hätte ihm widersprechen wollen. Die Frage ist, warum war das so? Warum wird die Macht immer bei den Waffen sein? Die Erklärung ist einfach. Die Republik steckte in einem Dilemma, das sie nicht auflösen konnte. Ihre Eliten, im Grunde der ganze Staat, begehrten die Weltherrschaft wie sonst nichts. Ihr ganzes Sinnen und Trachten ging doch danach, Herren der Welt zu sein. Und dazu brauchten sie Soldaten und Offiziere, immer mehr, immer kampfbereitere und vor allem Männer, denen es völlig gleichgültig war, ob sie am Euphrat gegen Syrer kämpften oder notfalls in Oberitalien gegen eigene Brüder, die in der Legion des Gegners dienten. Das Weltreich also, die größte Leistung der Republik, gar keine Frage. Worauf sie am stolzesten war, das Weltreich lastet mit seinen Folgen wie ein Alp auf der Republik, weil es Generäle und Armeen züchtete, ja züchten musste, sonst wäre man ja doch nicht Herr der Welt geworden, die, wenn sich ihre Macht einmal nach innen kehrte, der Republik weit überlegen waren. Und genau dahin war es gekommen. Und die Sieger forderten ihren Lohn. Der General, die Alleinherrschaft, seine Truppen und seine Gefolgschaften, Äcker, Ämter, Ruhm und Geld. Kehren wir zurück zum Jahre 44. Cäsar schrieb ein Testament, in dem er seinen Neffen Octavian adoptierte und ihm das Gros seines Vermögens vererbte. Dieser Neffe war 18 Jahre alt, hatte im September 63 das Licht der Welt erblickt, war in Velitrae am Berghang der Albaner Berge aufgewachsen Und er hatte auf der politischen Bühne noch keinen Schritt getan, der von ihm zu entscheiden gewesen wäre. Nahm er nun dieses Erbe an, dann war über sein ganzes Leben entschieden. Dann gab es keine Umkehr. Denn hätte er abgelehnt, hätten sie ihn so erschlagen. Nahm er an, wollten sie ihn auch erschlagen. Die Frage war nur, ob sie es da noch konnten. Kurzum, der 18-Jährige hatte keine Wahl. Er nahm das, den Namen Cäsar an. Er nahm das Geld. Und der Name Cäsars verschafften ihm neben dem Geld Waffen und Männer. Nur wenige von denen zählten zum alten Adel und so mancher wäre in ruhigen Zeiten zu den Feinden der Gesellschaft gezählt worden. Bankrotteure, Veteranen, die ihre Landlose verspielt hatten, Hasardeure, die auf jeden Umsturz setzten. Aber es gab auch andere, verschwiegene, alte Gefolgsleute Cäsars, die das Spiel um die Macht längst geübt und von Cäsar gelernt und in seinem Namen betrieben hatten, die hielten die Gefolgschaften zusammen, sorgten für neue Geldquellen und vor allem öffneten sie Türen in die alten adligen Häuser, die sonst dem Emporkömmling aus Velitrae verschlossen geblieben wären. Das Entscheidende aber war, zu diesem Octavian, zu diesem neuen Cäsar, stießen ehrgeizige Militärs. Alle jung, alle, fast alle aus dem Nichts kommend, wie Agrippa, der schließlich der Treueste der Treuen wurden. Und sie alle lehrten die Gegner des Jünglings bald das Fürchten, den Krieg führen. Das konnten sie, nicht zuletzt, weil es ihre Leidenschaft geworden war. Und sie sammelten schon im Herbst 44 Truppen, die sie aus Veteranenverbänden aushoben, Truppen, die aus Makedonien zurückkehrten, weil sie dort nicht mehr gebraucht wurden und jetzt für ungeheure Summen angeworben werden, und vor allem Truppen, die völlig loyal waren, die für die Rache an ihrem Gott Cäsar bereit waren, alles zu tun. Mit diesen Männern, mit diesen Militärs, mit dieser Gefolgschaft begann Octavian nun Politik zu treiben. Und ein entscheidender Punkt war ihm immer deutlich: Man kann in Rom nicht bestehen als Genghis Khan. Man kann sie nicht alle totschlagen. Mit wem sollte man dann das Reich regieren, wenn man den Adel beispielsweise totschlug? Es gab keine Alternative. Nur die konnten das. Und er war sich immer darüber im Klaren, dass die Republik, deren Tradition er doch nicht verleugnen konnte und wollte, immer auf Legalität pochte. Also, wer eine Armee führte, musste das Amt dazu haben und das Amt dazu war das Konsulat. Nur, wie bei Cäsar, wehrte sich der Senat diesem Jüngling, der inzwischen 20 geworden war, nun das Konsulat in die Hand zu geben, wohl wissend, welche Konsequenzen das haben musste. Woraufhin eine vielköpfige Abordnung seiner Truppen in den Sitzungssaal des Senates eintrafen und dort lautstark und lärmend forderten, dass sofort ein Beschluss gefasst werden müsse, der dem Volk ihren neuen Cäsar zum Konsul machte. Der Senat räusperte sich, spuckte, wusste nicht so recht, was zu tun sei, worauf der Centurio dieser Abordnung vor den Senat trat, seinen Mantel zurückschlug und sagte: Wenn ihr nicht wollt, das will es. Und er deutete auf sein Schwert, die Obszönität dieser Gäste wird ihnen auch nicht verborgen geblieben sein. Nun, das Schwert richtete es. Der Senat stimmte zu. 43 war dieser junge Mann Konsul. Nun begann, jeder weiß es, ein 15-jähriger Bürgerkrieg. Ein Bürgerkrieg, in dem der Hauptgegner Marcus Antonius hieß und der bei Actium im Jahre 31 entschieden wurde. Und nun war die Frage, was macht denn der Sieger? Er hatte die Provinzen, er hatte vor allem Italien ins Chaos gestürzt. Wie dieses Chaos beseitigen? Wie seine eigene Stellung rechtfertigen? Wie die Zustimmung der Menschen zu erlangen, von denen der Hunderttausende unter ihm entsetzlich gelitten hatten? Sicher war nur eins, die Republik war dahin, sie gab es nicht mehr. Und selbst die auf ihre Geschichten stolzen alten Familien Roms, wie die Meteller und Cäcilier und wie sie alle hießen, zweifelten nun nicht mehr, dass ihre Sache verloren war. Und wer von ihnen sein Leben gerettet hatte, wollte nichts mehr aufs Spiel setzen. Er wollte am Leben bleiben und seine Familie auch. Verzichtbar waren diese Familien, waren diese Männer nicht. Ich wiederhole mich, weil das ein entscheidender Punkt ist. Ohne sie war das Imperium nicht regierbar. Nur sie konnten Provinzen verwalten, nur sie konnten Verwaltung überhaupt wahrnehmen, in Rom zum Beispiel. Und nur sie waren fähig, Legionen zu kommandieren, was, wenn man sich eine ungefähre Vorstellung von diesen wilden Haufen macht, aus denen die Bürgerkriegsarmeen zusammengesetzt waren, wenn man sich klar macht, welche große Leistung man als General vollbringen musste, um diesen Wolf genannt Armee bei den Ohren zu halten. Mit anderen Worten, was immer Augustus vorhatte, er brauchte diese alten Familien und er brauchte ihre Unterstützung und das hatte den Preis. Sie wiederum, die alten Familien, mussten wissen, dass die große Herrlichkeit, mit der sie mal den Staat regiert hatten, dahin war. Bei Tacitus heißt es bitter und ungerecht. Als Günstlinge der neuen Verhältnisse zogen sie die Sicherheit der Gegenwart den Gefahren der Vergangenheit vor. Das ist richtig, aber es ist boshaft. Denn eine Alternative hatten sie nicht. Aber die Konsequenz ist deutlich. Das Sich-Beugen wird zum neuen Lebensideal des Adels. Es blieb ihnen nichts anderes mehr übrig. Zugleich aber wird es die Voraussetzung für das Funktionieren der Alleinherrschaft, denn ohne diese Männer kann es nicht funktionieren. Was aber bewegte den Sieger selber, der 31-30 noch in Ägyptenkrieg führte, dann Anfang 29 nach Rom zurückkehrte und nun wusste, die Soldaten wollten ihren Lohn. Die Gefolgschaft wollte Ämter, Geld und möglichst nahe dem neuen Herrscher regieren. Und die Untertanen schrien danach, dass das Elend endlich zu Ende ginge und dass die Herrschaft des neuen Mannes auch für sie Erleichterung für ihr erbärmliches Leben schaffen konnte. Das Erste, was Augustus tat, er nahm Abschied von der Anmaßung Cäsars, mit der dem Staat diktiert hatte. Er versammelte den Senat und machte ihm ordentliche Vorschläge, wie sich das seit Jahrhunderten gehörte. Und der erste Vorschlag war, das Reich zu teilen. Das Reich zu teilen bedeutete in der Vorlage, Die Grenzprovinzen, dort wo es schwierig ist, bekommt Octavian Augustus, und die inneren befriedeten Provinzen wie Sizilien beispielsweise und Asien bleiben in der Hand des Senats. Das hörte sich wunderbar an, löste im Senat gewaltige Beifallstürme aus, aber es war im Grunde die Entmachtung des Senats, denn in den Grenzprovinzen standen die Legionen und nur dort. Das heißt, mit diesem Beschluss der Teilung des Reiches vom Senat und später vom Volk abgesegnet, hatte der Bürgerkriegsgeneral seine revolutionäre Vergangenheit zumindest formal begraben, war aber zugleich als Herr des Militärs auch der Herr des Staates. Und dann gab es die Gefolgsleute. Er hatte das alles ja nicht alleine vollbracht. Und der wichtigste der Gefolgsleute, ich nannte ihn den treuesten der Treuen, hieß Agrippa. Der General der ersten und der letzten Stunde. Alle großen Schlachten, die im Bürgerkrieg geschlagen wurden und die Octavian gewonnen hatte, hatte Agrippa gewonnen. Nicht zuletzt die Schlacht bei Actium. Wie aber mit diesem Mann umgehen? Auch das wollte gelernt sein. Der Sieger im Bürgerkrieg Octavian glaubte, er könne sich alles erlauben. Er sollte sich irren. Seine Gefolgsleute begannen, wenn es hart auf hart geht, dann doch eigene Gedanken zu entwickeln und Ansprüche zu stellen, von denen der Sieger von Actium geglaubt hat, sie kämen nie auf ihn zu. Wir sind im Jahr 23. In diesem Jahr war Augustus sich sicher, die Alleinherrschaft steht, und ich erfülle jetzt meinen Traum, und dieser Traum heißt, das julische Haus wird für Jahrhunderte die Geschicke Roms leiten. Da er einen eigenen Sohn nicht hatte, griff er dabei auf den Sohn seiner Schwester Octavia zurück, einen gewissen Marcellus, 21 Jahre alt, und beabsichtigte, ihn zu adoptieren. Was? Sie denken an das Testament Cäsars. Was bedeutet hätte, dass dieser Marcellus als offizieller Nachfolger des Augustus anerkannt worden wäre? Ein 21-jähriger Jüngling, dem gerade der Bart spross. Und jetzt und zum einzigen Mal in seinem Leben bäumte sich Agrippa auf. Er, der alle Schlachten geschlagen hatte, der treueste der Treuen, er sollte nun einem 21-jährigen Knaben ganz offiziell den Kotau machen? Nein. Jetzt drohte er seinem großen Meister mit Krieg, wenn es denn nicht anders ging. Und eine der großen Leistungen des Augustus war, dass er sofort begriffen hat, das kann ich nur verlieren. Und er gab nach. Dabei fiel es ihm leicht. Augustus war ein Mann, Sie merken es nur an diesem einen Beispiel, dem das Glück in allen schwierigen Tagen immer zur Seite stand. Bei dieser Entscheidung der Zurücksetzung der Ansprüche der Julia kam ihm zu Hilfe, dass dieser Marcellus starb. Und er starb auf unglückliche Weise, denn es gab einen Arzt, der auf Wasserkuren schwor und der mit diesen Wasserkuren vor etlichen einigen Wochen, bevor die Entscheidung in Sachen Marcellus anstand, den Augustus von einer schweren Krankheit geheilt hat. Er hat ihn einfach ins kalte Wasser getaucht. Als Marcellus krank wurde, hat er es selber auch getan. Mit tödlichem Ausgang. Aber das Ende half. Der Konflikt mit Agrippa war beseitigt, aber es machte dem Kaiser deutlich, wie unendlich vorsichtig mit der Gefolgschaft umzugehen sei, selbst wenn es so einen Mann traf wie Agrippa, den treuesten der Treuen. Dann gab es einen zweiten, unendlich mächtigen Mann, von dem wir gestern schon gehört haben, namens Mäzenas. Der Kultusminister, würden wir sagen, aber darüber hinaus ein unendlich mächtiger Mann. Er und Agrippa hatten das Recht, mit dem Siegelring des Augustus Entscheidungen zu verkünden. Sie waren quasi wie der Kaiser selbst. Diesen Mann hatte Augustus viel zu verdanken. Er hat ihn behandelt wie ein Stück Dreck. Mäzenas war verheiratet mit einer jungen, hübschen, lebenslustigen Frau, Terentia. Er war alt geworden und da kamen die Verlockungen aus dem kaiserlichen Haus. Augustus bot ihr das Konkubinat, sein Bett an und vor aller Öffentlichkeit auf eine furchtbare Weise gedemütigt, sah Mäzenas zu, wie Terentia ins Haus, wenn es gelungen war, des Augustus einzog. Auch das ein Charakterzug, der ihn wieder näher an Voltaire bringt. Was ist eine Art demütige Haltung, ein Verfahren, Menschen zu demütigen, dem man doch so unendlich viel verdankt hatte? Nun, die Rechtsfrage war geklärt. Die Januarsitzung des Jahres 27 war erfolgreich gelaufen. Das Reich war geteilt. Die Legionen hörten nur noch auf einen Mann und der hieß Augustus. Trotzdem, für einen Bürgerkriegsgeneral war das immer noch zu wenig. Die Legitimation der Institution Republik war das eine. Die Zustimmung der Gefolgsleute das zweite. Das Hurragebrüll seiner Armeen das dritte. Aber alles dies versprach nicht Dauer, war schwankend. Und Augustus begriff, es gibt nur eine Institution, die Dauer versprechen kann, seiner Herrschaft und der der Julia. Der Himmel, nur der Himmel, anders die Götter. Also kam er auf diesen wunderbaren Einfall, vielleicht der genialste in seinem ganzen Leben, sich Augustus zu nennen. Augustus der Erhabene. Augustus ist ein Attribut gewesen, was normalerweise Beschlüssen von Göttern einigte. Und Augustus hieß das erste heilige Augurium, Augurium Augustum, mit dem die Götter beschlossen, Rom durch Romulus gründen zu lassen. Der berühmte Vogelflug der 12 Geier über Romulus und Rom, von dem aus die Geschichte des Imperiums beginnt, hieß Augurium Augustum. Und dieses Attribut macht er nun zu seinem Namen und rückt sich damit zum ersten Mal ganz deutlich in die Nähe des Göttlichen. Und das bedeutet, wer sich dagegen wehrte, wer jetzt Widerstand leistete, machte sich der Gotteslästerung schuldig. Und das war noch viel gravierender als alles andere. Werfen wir einen Blick weiter in die Welt. Gehen wir aus Italien und Rom raus, sehen wir uns die Provinzen an. Hier löste die Botschaft von der Niederkunft eines neuen Gottes in Rom gewaltige Beifallsstürme aus. Zahllose Weihinschriften sprachen von den Hoffnungen auf eine neue, gerechte Herrschaft, die nach so vielen furchtbaren Jahren doch im Grunde nur ein Gott, wer denn sonst, schaffen konnte. Und dieser Gefühlssturm, der aus den Provinzen Augustus entgegenschlug, dem konnte er sich gar nicht entziehen. Aber warum sollte er auch? Warum sollte er auch? Warum sollte er den Glauben von Millionen an den Erlöser, der jetzt in die Welt gekommen war und alle Übel von ihnen nehmen würde, warum sollte er diesen Glauben zerstören? warum die Zuversicht der Massen preisgeben, dass seine Herrschaft von den Göttern gewollt sei. Warum diese Menschen daran hindern, wenn sie Tempel bauten und seine Statue reinstellten, wenn sie Priester wählten, die ihn verehrten, wenn sie vor seiner Statue knieten und wenn sie ihm Kusshände zuwarfen, die entscheidende Verehrungsform, mit der antike Menschen die Götter beim Vorbeigehen vor einem Tempel zu begrüßen pflegten. Man wirft ihnen eine Kusshand zu. Diese Anbetung der Macht vereinigte alle Menschen zwischen Britannien und Syrien. Und die Liturgie ist immer dieselbe. Es sind immer dieselben Priester, es sind immer dieselben Gebete. Wir haben sie. Und es ist immer dieselbe Kombination zwischen Rom und Augustus, von den Göttern auserwählt, Herrn der Welt zu sein. Die Bürger von Priene, dem kleinasiatischen Priene, brachten es auf den Nenner, als sie in Stein meißelten: Gott schenkte uns Augustus. Er sandte ihn als Heiland, der dem Krieg ein Ende machen und das All ordnen wird. Zum ersten Mal wird im ganzen Reich ein neuer Heiland verehrt, ein neuer Gott gefeiert mit derselben Liturgie, und die welthistorische Einordnung ist gar nicht so schwer. Wenige Jahrzehnte später begann eine zweite Religion, einen Gott mit einer Liturgie in der ganzen Welt gleich zu verehren. Nur dies war nicht mehr ein Römer, sondern ein Jude. Unverzichtbar blieb natürlich die Zustimmung der Armee. Das Heer musste verkleinert werden. Diese wilden Horden, mit denen der Bürgerkrieg geführt wurde, wurden entlassen. Und wer von den Streitkräften blieb, der wurde an die Grenzen verschoben und führte dort Krieg. Denn eine schwierige Armee muss man beschäftigen. Man muss sie kämpfen lassen. Man muss ihnen gnadenlosen Drill zumuten, damit sie entweder in Krieg fallen oder jeden Gedanken an Aufruhr fahren lassen. Nicht zuletzt deswegen führte Augustus Krieg wie kein Römer vor ihm und kein Römer nach ihm. Und Augustus hat das Imperium so gemehrt, wie wir es üblicherweise aus den Karten des historischen Atlanten kennen. Am Ende aller Triumphe auch Niederlagen wie die in Germanien, die wir manchmal bedauern. Am Ende herrschte über ein Weltreich, das vom Atlantik bis zum Euphrat, von den Alpen bis zur Sahara reichte. Aber nicht der Krieg wird die entscheidende Legitimationsformel dieser Herrschaft, auf der die dann die Zustimmung der Menschen findet, sondern das Sinnbild des neuen Zeitalters wird Pax, die Göttin des Friedens. Sie symbolisierte die Wiederkehr des glücklichen Zeitalters, das wiedergefundene Paradies, wenn Sie so wollen, und sie symbolisierte zugleich auch den Krieg nach außen zur Sicherung der Grenzen und zur Ausweitung des Imperiums. Diese beiden Momente, die Augustus und seine Herrschaft so entschieden auszeichnen, Frieden im Inneren, innerhalb des Mittelmeerraums, und Krieg nach außen, über den Rhein, über den Euphrat, bis in die arabische Wüste und nach Britannien, findet man am sinnvollsten im Altar der Ara Pacis auf dem Marsfeld. Da sitzen sich bis heute an der Ostseite gegenüber. Auf der einen Seite Roma, die Göttin, thronend auf einem gewaltigen Waffenhügel. Und auf der gegenüberliegenden Seite der Friede, umgeben von allen Attributen, die zum Frieden dazugehört, von anrührenden Bildern der Fülle, einer Mutter, die ihre Kinder herzt, und die Ähren, die blühen und wachsen. Im Grunde ist es dieser Gedanke, dass der Mann, der so viel Unheil und Not und Elend gesät hat, in der zweiten langen Hälfte seines Lebens der Welt tatsächlich den Frieden gebracht hat und den Provinzen des Mittelmeers und seinen Menschen Glück und Wohlstand, soweit das in dieser Welt überhaupt möglich war. Wer untertan war, war es jetzt nicht mit der Faust in der Tasche, sondern eher mit gefalteten Händen vor dem Tempel des Augustus. Und die Gebete konzentrierten sich alle darauf, es möge den Göttern gefallen, dass es so für immer bliebe. Gehen wir noch einmal zum Ausgangspunkt zurück. Dieser Kaiser, der aus der Erinnerung der Europäer nie geschwunden ist, hat ein ganzes Zeitalter geprägt. Von welcher historischen Gestalt kann man das schon sagen? Ein ganzes Zeitalter geprägt. Er gab der Macht ein neues Gesicht. Er kümmerte sich um alle Lebensäußerungen seiner Zeit, und ihre Spuren findet noch der heutige Betrachter in Politik und Gesellschaft, in Religion und Kunst. Und er trifft sie an vielen Orten des Mittelmeerraums und der angrenzenden Länder. Gewiss, diese Macht war mit Feuer und Schwert erobert, aber jetzt stimmten ihr Rom, Italien und die Provinzen zu. In einer Mischung aus Glauben und Zuversicht zweifelten immer weniger Menschen daran, dass dieser Mann, der in den Jahren des Bürgerkrieges den Tod gebracht hatte, am Ende seines langen Lebens von sich sagen konnte, er habe den Frieden und das Glück auf die Erde zurückgebracht. Wir bekennen laut, schrieb Horaz, um uns auch der Dichter zu erinnern, dass deinesgleichen nie zuvor die Welt gesehen, noch künftig sehen wird. Und nach seinem Tod wiesen ihm die Götter einen Platz im Himmel zu, und die Nachwelt berief sich häufig auf ihn, wenn es die Qualität eines Imperiums, wie etwa das Englische, zu beurteilen galt. Triumph über Triumph in einem langen Leben, das geprägt war auch vom Glück über all die Jahrzehnte und was geprägt war von seiner Länge. Kein Römer wagte die Frage zu stellen, was wäre gewesen, wenn Augustus im Jahr 23 gestorben wäre oder der Bürgerkrieg gegen Agrippa zu führen gewesen wäre. Die Länge des Lebens ist ein ganz entscheidender Punkt. 76 Jahre ist für die Zeit der Antike ein biblisches Alter. Triumph über Triumph also in einem langen Leben, Ruhm, wie ihn sonst keiner findet. Und wenn man die Dauer seiner Leistung in Rechnung stellt, dieser Friede hielt weit über 200 Jahre und seine Herrschaft über 500. Dann war dieser Römer ein großer Mann. Man wird hinzufügen müssen, als Augustus in den Armen seiner Frau in Nola starb, predigte vielleicht zum ersten Mal ein 18-jähriger Jude am Nordufer des Sees Genezareth von einer neuen Welt, von einem neuen glücklichen Zeitalter, von einem Himmel, der nicht wie der Himmel des Augustus auf dieser Erde herzustellen war, sondern nach dem Tod jedes Menschen im Jenseits. Und dieser 18-jährige Jüngling, der um den See Genezareth wanderte, bis ihn ein römischer Statthalter ans Kreuz schlug, ist nun noch berühmter geworden als der römische Kaiser. Trotzdem haben wir versucht, ihm gerecht zu werden. Ich danke Ihnen.